Radio, heute die Nummer 86. Ich bin Hans, aber ich mache gleich Platz für Thomas, denn der hat zwei Interviews mitgebracht. Er war bei der Caravan Motor Touristik Messe in Stuttgart und hat sich unterhalten mit Nico von Trio for Rio und mit Katha und Jakob von Vinje Cycling aus Hamburg. Was Nico und was Katha und Jakob genau machen, erklären sie euch sofort.
Ich bin der Nico, einer von den drei Radfahrern. Wir sind vor 1,5 Jahren bzw. bald 2 Jahren von München nach Rio de Janeiro gefahren. Jetzt denken alle, da liegt ja Wasser dazwischen. Wir sind in München gestartet, vor der Haustüre sind wir mit dem Fahrrad durch Frankreich, durch England bis nach Schottland gefahren. Von Glasgow sind wir dann nach Island geflogen und sind einmal um Island gefahren. Von Island ging es nach Alaska und von Alaska ging es einmal der legendären Straße der Panamericana immer hinterher, immer in den Süden und sind dann durch die verschiedensten Länder von Nord- und Zentral- und Südamerika gefahren und zum Schluss ging es über die Berge, über die Anden von Chile, nach Argentinien, durch Paraguay, bis hin zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro.
Tja, ich bin beeindruckt und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, Wahnsinn, Fahrradfreaks, die fahren doch dauernd alle Prevés mit und wie auch immer, die sitzen nur im Sattel. Nico, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du bist gar nicht so ein Langstreckenfahrer.
Ja, man muss wirklich sagen, ich bin sonst mal in die Uni gefahren, in den Park, den Fluss entlang, aber eigentlich immer nur so Tagesetappen. Und dann kam es mit meinem Bruder, hat man gesagt, komm, wir testen jetzt, bevor wir auf die Riesentour gehen, lass uns mal eine Tour fahren. Und haben dann eine mehrtägige Tour gemacht mit Übernachtungen dazwischen, bevor es dann das erste Mal auf einen Riesentrip ging. Und der war gleich 32.000 Kilometer lang durch 30 Länder in 18 Monaten bis hin eben zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Und wer einmal nach Rio fährt, haben wir uns gedacht, der muss auch wieder zurückfahren. So sind wir dann nach Lissabon zurückgeflogen von Rio. Und die letzte Etappe ging dann nochmal durch Europa bis hin wieder in die Heimat.
Es hört sich für so einen Uni- und Stadtfahrer ein bisschen nach Größenwahn an. Wie kam dir auf die Idee dann? Also du und dein Bruder und ihr war ja zu dritt.
Genau. Mein Bruder kam auf die Idee und hat gemeint, Nord- und Südamerika, das wären nochmal zwei tolle Kontinente, die wir bereisen könnten. Und wir waren damals gemeinsam nach der Schule in Australien unterwegs und sind mit dem Auto, wie viele andere, da rumgefahren. Das war uns zu lasch, das war uns halt abends die körperliche Müdigkeit, die Herausforderung hat da einfach gefehlt. Und so haben wir gesagt, lass uns doch mal ein Fahrrad testen. Und unser Freund, der Sandro, der war dann gleich Feuer und Flamme. Und der war auch mit dabei. Und so sind wir dann losgefahren. Und die ersten Wochen waren natürlich hart. Bis nach Glasgow hoch. Da hat der Arsch richtig gebrannt. Aber dann bergab, da ging es ja dann nur noch bergrunter von Nord nach Südamerika, haben wir mehrmals zu hören bekommen. Das lief dann schon richtig gut. Und das Tolle ist ja auch, man hat ja so eine richtige Abenteuerlust. Man will immer wieder den nächsten Tag erleben. Was kommt jetzt, was kommt dann? Man weiß ja nicht. Man lebt einfach in den Tag. Und es war das Schöne, einfach zu wissen, dass nichts kommt. Und es war trotzdem immer ein Riesenabenteuer. Und es war eben das Erlebnis, was es dann ausgemacht hat.
Also die ein oder anderen werden sicher neidisch sein. Dann, wow, gar nichts tun, die ganze Zeit nur Fahrrad fahren. Ihr habt eure Fahrräder, musstet ihr ja irgendwie konfigurieren, ihr musstet ja was planen und auch, dann kostet es ja auch doch ein bisschen Geld, die Flüge und alles. Ihr seid junge Kerle und weiß nicht, wie ob ihr Jobs habt oder sonst wie nimmt man sich die Zeit und hattet ihr Unterstützer?
Für mich persönlich war es am schwierigsten. Ich habe während meinem Studium schon das Geld zur Seite gelegt, habe so grob kalkuliert, was brauche ich so pro Tag für circa 2 Jahre. Dann habe ich mit 20 Euro pro Tag kalkuliert und das zusammengespart. Die anderen zwei, Julian und Sandro, die haben ihre Jobs gekündigt. So sind wir dann losgefahren, hatten dabei Zelt, Isomatte, Gaskocher, Schlafsack, alles mit dabei, damit wir möglichst autark in der Natur leben konnten. Wir haben auch möglichst viel selbst gekocht, so haben wir unsere Kosten minimal gehalten und wir sind zum Schluss mit 20 Euro durchgekommen und hatten dabei Essen, Trinken, Schlafen, Übernachtungen, alles mit dabei. Und was wir vorher halt noch organisiert hatten, dass wir halt ungefähr in den Jahreszeiten in jedem Land sind. Dass wir nicht jetzt in Alaska sind im tiefsten Winter, sondern dass wir dann im Sommer oben sind. Und es hat alles auch wunderbar gepasst.
Ja, das hört sich ziemlich schlau an eigentlich von der Idee und von, also durchaus auch eine ausgereifte Planung. Und es hat ja auch tatsächlich funktioniert. Und jetzt nur nochmal aufs Material zurückzukommen. Und die Hörer vom Fahrradio wissen, dass ich eher Materialfreak und Fetischist bin. Und ich sehe hier einen Stahlrahmen. Ist das richtig?
Ja, also wir haben bewusst uns einen Stahlrahmen ausgesucht, falls mal was ist auf der Reise, dass man den halt überall reparieren lassen kann, dass man möglichst simple Technik am Fahrrad hat, weil alles, was Schnickschnack ist, ist alles Verschleiß irgendwann. Man muss sich wieder drum kümmern. Wir haben halt geschaut, dass wir die guten Ortlieb-Fahrradtaschen dran hatten und die tollen Fahrräder von der Fahrradmanufaktur. Und es hat alles gut gepasst. Also es war ein schweres Fahrrad, ungefähr 45 Kilo inklusive Fahrrad. Das war ordentlich das 280.000 Höhenmeter, muss man sich mal vorstellen. Das ist beinahe 35 Mal der Mount Everest, den wir da hochgefahren sind.
Wer hat die ausgerechnet, die Höhenkilometer?
Wir haben jeden Abend Statistikbuch geführt, ein kleines Tagebuch geschrieben, da haben wir aufgeschrieben, wie viele Stunden wir im Sattel saßen, über 1700 Stunden, wo haben wir übernachtet, haben wir dafür bezahlt, haben wir welche Blattfüße haben wir gehabt, was haben wir verloren und. So konnten wir genau sagen, was haben wir ausgegeben und wo waren wir, an welchem Tag, welche Etappe. Da haben viele uns immer nachgesagt, das ist typisch deutsch, aber für uns ist es einfach nur interessante Statistiken, dass uns einfach jetzt niemand mehr nehmen kann. Und das ist ja schade, wenn man das vergessen würde.
Ja, also ich bin durchaus beeindruckt, weil, meine, es mag vielleicht piefig sein irgendwie, aber danach kann man damit angeben. Du, ich sehe hier gerade an deinem Rad, nur so von der Ausstattung, also es sind Trinkflaschen dran, ganz normale, kein Camelback oder sowas.
Camelback hat man auf dem Rücken. Wasser war mit das Wichtigste. Dadurch, dass man dann einen kleinen Trinkrucksack dran hatte, hat man automatisch mehr getrunken. Das war echt geschickt, weil teilweise hatten wir Temperaturen um die 50 Grad. Gerade in Mexiko, da haben wir beinahe 8 Liter pro Tag getrunken, waren einmal am Tag auf der Toilette und den Rest hat es ausgeschwitzt.
Fährt da jemand anders noch Fahrrad in Mexiko?
Ja, die Einheimischen fahren auch erstaunlich viel Fahrrad. Das Fahrrad ist einfach ein Fortbewegungsmittel Nummer 1 auf der ganzen Welt. In Amerika, in den USA ist vielleicht ein bisschen weniger. Aber sonst in Zentralamerika oder so, da siehst du überall Fahrradfahrer, egal bei welcher Temperatur. Weil das Fahrrad ist einfach ein schönes Fortbewegungsmittel. Du kannst mit deiner eigenen Muskelkraft eine Distanz schaffen und dich von A nach B fortbewegen. Und es ist eigentlich auch für die meisten Menschen erschwinglich.
Ja, jetzt in Zeiten des E-Bikes, die ich ja nicht ablehne, finde ich, die haben ihre Berechtigung und alles, aber wenn man so eine lange Tour plant, dann ist es vielleicht schon gut, tatsächlich auf die Anfälligkeit von dem elektronischen System zu verzichten unter Umständen. Meinst du, man kann das auch mit einem E-Bike machen oder lohnt sich das?
Also für uns war das wichtig, so das Ganze aus eigener Muskelkraft geschafft zu haben. Das war auch ein richtig tolles Gefühl, als wir in Rio ankamen und gesagt haben, wir sind hier jetzt 28.000 Kilometer bis Rio gefahren. Die restlichen 4.000 kamen noch dazu. Aber zu wissen, das hat man selber geschafft, glaube ich, ist ein besseres Gefühl, ein tolleres Gefühl, wenn ich jetzt wüsste, ich habe das Ganze mit dem E-Bike gestrampelt, weil ich denke, da unterliegt man schon der Verführung, da häufiger den Zusatzmotor zu nutzen. Und geschweige denn, es ist schwierig, da immer seine Energieversorgung zu gewährleisten.
Zudem, möglicherweise schafft man auch gar nicht die Etappen. So durchschnittlich, wenn ihr alles dokumentiert habt, weißt du auch, wie lang so durchschnittlich eine Etappe war.
Wir sind im Durchschnitt 85 Kilometer gefahren, wenn wir aufs Fahrrad gestiegen sind. Es war dann ungefähr eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 18,21 Kilometer die Stunde, in 1700 Stunden im Fahrradsattel gesessen. Das Ganze kann man auch nochmal nachlesen auf unserem Blog, den wir geschrieben haben. Der hieß www.trioforrio.com. Da haben wir nochmal alle Statistiken aufgeführt. Da kann man ganz viele Bilder sehen zu der Reise und unsere Route nochmal nachverfolgen und tolle Berichte über jedes Land nachlesen.
Also wir werden es bei uns in den Shownotes reinschreiben, den Link nochmal, wer es nicht mitgehört hat und zu faul ist zum Zurückspulen. Wie geht's weiter?
Jetzt haben wir einen Film geplant, wir haben das Ganze gefilmt, die ganze Tour, und werden jetzt Mitte Juni einen Film fertig haben, eine DVD, die man dann über unsere Webseite jetzt schon bestellen kann. Und jetzt muss man erstmal wieder zurück ins Arbeitsleben. Also es hat angefangen, wir kommen nach Deutschland rein. Was macht man als erstes? Meldet sich bei deiner Krankenversicherung, weil deine Auslandskrankenversicherung in Deutschland nicht mehr gilt. Das war so der erste Schritt zurück in die Gesellschaft. Dann wieder mit dem Arbeiten ging es los. Die anderen zwei, mein Bruder und der Sandro, die konnten direkt wieder bei ihrem alten Arbeitgeber anfangen. Ich bin jetzt gerade dabei, Bewerbungen zu schreiben und nochmal uns um unsere Fahrradtour ein bisschen im Nachtrag zu kümmern. Ja, das sind so Sachen. Man muss jetzt wieder langsam zurück. Es geht aber schneller, wie man denken kann.
Okay, also jetzt mal erstmal bewerben. Ja, vielleicht hört es ja jemand. Ich weiß nicht, in welchem Bereich arbeitest du dann? Also du bist kein, was arbeitest du sonst? Was hast du studiert?
Ich habe Fitnessökonomie studiert, habe meinen Schwerpunkt in Marketing gemacht und schaue jetzt gerade, in welchem, ob es in dem gesundheitlichen Bereich oder in dem sportlichen Bereich, ob es bei irgendwelchen Sportverbänden ist oder Sportfirmen. In die Richtung möchte ich jetzt gerade gehen. Und
da passt doch das ganz gut ins Portfolio rein. Ne?
Genau.
Ja, da wünsche ich mal viel Erfolg. Und vielleicht magst du es in 5 oder 10 Jahren nochmal, wer weiß. Und ja, hast du noch ein Schlusswort vielleicht für unsere Hörer?
Auf der Fahrradreise haben wir so eine riesen Gastfreundschaft kennengelernt auf der ganzen Welt. Wir wurden überall so lieb und herzlich willkommen geheißen. Und das war so ein Vorurteil, was wir davor hatten oder uns immer eingebläut wurde. Wir sind eigentlich relativ vorurteilsfrei losgefahren, dass es überall sehr gefährlich ist und sonst was. Man muss sagen, die Welt ist besser, wie sie einem in den Medien mitgeteilt und berichtet wird.
Ja, hallo, ich bin Katha und mein Mann Jakob und ich, wir bieten gemeinsam Rennradreisen in Frankreich an. Wir sind da an einem bestimmten Ort in den französischen Alpen. Und wir sind da, wo auch sehr häufig die Tour de France mal vorbeikommt. Und sind deswegen meistens auf den Spuren der Tour de France unterwegs. Und bieten 2 unterschiedliche Levels an. Einmal den Rouleur und dann den Grimpeur. Und der Grimpeur, der fährt wirklich auch die gleichen Pässe, die in der Tour gefahren werden. Die großen Bekannten wie den Isoir, den Galibier, Alpe d'Huez und den Mont Ventoux haben wir im Programm. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Woche, das sind 10 Tage sogar, die wir Tour de France Spezial nennen. Das ist dann auch zum gleichen Zeitpunkt, wie die Tour de France in der Gegend ist. Und wir fahren dann auch wirklich die Originalstreckenabschnitte, die die Tour fährt. Am besten so einen Tag vorher, vielleicht auch 2 Tage vorher, wenn schon die ganzen Wohnwagen, Wohnmobile und Fans am Straßenrand stehen und man dann so richtig angefeuert wird. Und wenn dann die Profis vorbeifahren, stehen wir auch live an der Strecke und gucken zu. Wir organisieren unsere Reisen dann komplett durch. Das heißt, Anreise macht man dann selber. Und wenn man dann da ist, ist eigentlich wirklich alles, jede Mahlzeit und jeder Transfer, den wir mal im Bus machen müssen, organisiert. Wir haben unser Begleitfahrzeug dabei, das dann auch zwischendurch mal das Buffet aufbaut, wenn man mal oben am Koll angekommen ist.
Das klingt super, weil allerdings hätte ich ein bisschen Angst. Also wie kamt ihr da drauf, sowas anzubieten, und wer macht damit? Weil so ein Grimpeur, ich bin zwar von Kindheit natürlich an mit der Tour de France aufgewachsen und habe das immer im Fernsehen angeguckt und dachte mir, puh, das ist schon fies. Ne? Wer macht sowas? Ich habe dann geguckt, für mich wäre vielleicht so eher der Rouleur. Ist das was irgendwie einzigartig ist, dass man auch für ein bisschen Schwächere was anbietet? Oder wie ist das entstanden?
Ja, hallo, also ich bin Jakob, ich bin die andere Hälfte von Vinier Cycling, und das ist ja der Vorteil von Radio, dass man mich nicht sieht, weil dann würde deine Frage gleich beantwortet werden. Ich bin so ein bisschen das schwerere Kaliber, also der typische Rouleur von der Physiognomie, und habe meine meine Stärken im Flachen, gegen den Wind, obwohl mir das keinen Spaß macht. Und trotzdem ist es möglich, die Berge hochzufahren mit einem anderen Tempo, mit einem anderen Pace, mit einem anderen Rhythmus. Und da wir ja keine Tour de France Light durchführen wollen für Amateurfahrer, sondern die Begeisterung Radfahren, Rennradfahren, sportlich Rennradfahren in einer wunderschönen Landschaft, in einer historischen Umgebung vor dem Hintergrund des Radsports, haben wir uns überlegt, ja, wie können wir das gestalten, dass diese Angst da nicht besteht, oh Gott, da komme ich nicht mit. Da haben wir uns überlegt, wir haben, Katharina hat es schon gesagt, zwei unterschiedliche Levels, einmal Rulle, einmal Crampeur, damit man sich nicht gegenseitig ärgert, dass die einen nicht auf den anderen warten müssen, die anderen nicht frustriert sind, dass sie nicht hinterherkommen. Und zum anderen haben wir uns überlegt, dass wir einen festen Standort haben, ein kleines, wunderschönes Dorf in den südfranzösischen Alpen, sodass man, wenn man auch mal einfach einen Tag platt ist, einen Tag nicht mitfahren muss, ohne dass die Karawane weiterzieht und der Urlaub beendet ist. Wir haben ein Begleitfahrzeug dabei, wenn man den dritten Anstieg mal nicht mehr schafft, dann ist es auch keine Schande, sich gleich zum Rotwein ins Begleitfahrzeug zu setzen. Also das, wie gesagt, wir wollen das Gesamtpaket Urlaub, Genuss, Sport verbinden unter Gleichgesinnten. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben, weil so haben wir auch angefangen. Wir sind da hingegangen, wir waren in der Region, sind selbst da oft gefahren und haben gesagt, Mensch, das ist so toll, das muss man teilen. Und nun haben wir den Vorteil, dass wir eben dadurch, dass wir lange in Frankreich gelebt haben, über die Sprachkenntnisse Brücke schlagen können, was in Frankreich ja immer nicht ganz so einfach ist, was die Englische oder gar die Deutschkenntnisse der ortsansässigen Bevölkerung betrifft. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
Okay, du hast es vorhin angesprochen, also tatsächlich einen Urlaub zu haben, also kein reines Trainingslager. So, wenn ich muss sagen, ich sehe es nur von außen, aber die Mallorca-Trips ist meistens, der Ehemann geht eine Woche los und guckt dann, dass er sich für seinen RTF oder sowas wieder fit macht. Familie ist zu Hause und dann gibt es halt irgendwie noch einen Familienurlaub. Aber nach Genuss hört sich's öfter nicht so an. Und kann man das bei euch tatsächlich kombinieren?
Ja, das ist ja genau das, was wir uns überlegt haben. Also dadurch, dass wir immer an einem Ort bleiben, kann beispielsweise eine Begleitperson mitkommen, die ist dann auch deutlich günstiger. Für Kinder haben wir sehr, sehr billige Tarife, sodass dann beispielsweise der Partner, der nicht fährt, vor Ort Urlaub machen kann und trotzdem hat man in der Familie oder in der Partnerschaft das gemeinsame Abendessen. Es ist genau diese Entscheidung. Ich mache mit meinen Jungs einen Radurlaub und dann noch einen Familienurlaub vielleicht wann anders. Das ist ja oft ein Problem. Und deswegen haben wir das so konzipiert und das wird auch ganz gut angenommen. Das ist sehr, sehr schön. Und im Übrigen, es ist ja auch durchaus so, dass Frauen zunehmend mehr Rennrad fahren. Und gerade Paare, die dann Kinder haben, wechseln sich dann ab. Dann fährt an einem Tag der eine, an dem Tag den anderen. Und wenn wir viele Kinder haben, das vorher wissen, können wir auch eine Kinderbetreuung beispielsweise organisieren.
Ah, genau. Weil ich habe was gesehen. Ich habe eure Webseite schon mal angeguckt und fand das Ganze ziemlich interessant. Und eben auch, dass es nicht nur, dass ihr nicht nur Fahrradfahren anbietet, Rennradfahren, sondern auch Alternativen oder vielleicht auch Abwechslung. Vielleicht will man mal was anderes machen. Und da kannst du, Katha, vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Also wenn ich jetzt mit der Familie da bin, dass denen es nicht langweilig wird.
Ja, also wir haben dann noch in diesem Jahr zum ersten Mal ein anderes Angebot. Und zwar haben wir einmal eine Wanderwoche und wir haben noch eine Yoga-Woche. Das kann man vielleicht auch so kombinieren, dass ein Partner dann Rennrad fährt und der andere sich vielleicht zur Yoga-Woche anmeldet. Und ja, da haben wir dann extra unsere Yoga-Trainerin dann dabei, die ungefähr so 3 Stunden etwa täglich dann Yoga-Kurse anbietet. Mal aufgeteilt, eine Einheit morgens, eine abends und mal auch am Stück. Das Ganze draußen in der Natur. Das ist also sehr, sehr schön. Und dann haben wir eben auch noch diese Wanderwoche, wo es wirklich ganztägige alpine Wandertouren gibt, die von einem ortskundigen Menschen geführt werden, wo man halt auch wirklich Ecken sieht, die man sonst so als normaler Tourist, der da alleine durchlatscht, nicht so sehen würde. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Sache.
Die Region. Ich bin nicht überall in der Welt zu Hause. Die Region selbst, was hat die sonst noch so zu bieten, wenn ich jetzt zum Beispiel Kinder mitnehme? Was können die anstellen? Meinetwegen, weiß nicht, ihr habt was von Kinderbetreuung angesprochen, aber auch wenn man irgendwie mit ihnen mal einen Tag aussetzt und irgendwas erleben will, gibt es da Seen auch oder sowas? Ja,
da gibt es jede Menge. Also erstmal gibt es eine Badestelle, eine bewachte Badestelle auch. Da kann man nicht nur baden, sondern auch alles Mögliche sonst machen. Minigolf und Wasserski, eine Wasserskianlage ist da und sowas. Wenn man es gerne ein bisschen weniger voll hat, dann gibt es da auch Badeseen, an die man fahren kann. Es gibt jede Menge, wie heißen diese, Hochseilgärten. Dann gibt es Zoos, man kann viele so handwerkliche Betriebe besichtigen und auch Bauernhöfe, Käse, Herstellungs... man kann halt sehr, sehr viele Sachen angucken und da gibt es viel zu entdecken auf jeden Fall. Reiten, man kann auch reiten.
Weil du den Käse und die Bauernhöfe und sowas ansprichst, ich habe gelesen, ihr bietet vegane Ernährung an. Jetzt weiß ich, habe ich nicht hundertprozentig verstanden, ob eure Cuisine Sportif, ob die immer vegan ist oder nur für die Veganen. Und Frankreich ist mir nicht als vegan bekannt. Wie macht ihr das?
Also es ist in der Tat ein Widerspruch erstmal, weil die französische Küche ist weit davon entfernt, vegan zu sein. Aber wir sind der Überzeugung aus der eigenen Erfahrung, dass wir einfach im Bereich Sport, Ausdauersport sehr, sehr gut fahren mit einer veganen Ernährung. Und haben uns dann sehr lange damit beschäftigt. Und wichtig ist, glaube ich, bei allem, egal ob jetzt vegan oder nicht, dass es attraktiv ist, also dass vegane Küche nicht darin besteht, dass man nur die Beilagen isst, sondern wir haben dann einen eigenen Koch dabei, der eben mit provenzalischen Kräutern, mit Bioprodukten aus der Region, von Bauern aus der Region, ein sehr, sehr schmackhaftes, sehr attraktives, sehr abwechslungsreiches Essen zubereitet. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Gäste, die gebucht haben, erst nach 3 Tagen gemerkt haben, dass sie eigentlich sich vegan ernähren. Und das ist eigentlich ein schönes Kompliment. In diesem Zusammenhang haben wir beispielsweise auch Ben Urbanke für eine Reise gewinnen können, dass er als Guide mitfährt. Ben Urbanke, ich weiß nicht, wie weit bekannt, ist ein Extremradfahrer, der also 1200 Kilometer am Stück fährt, also Paris, Brest und zurück, jetzt dieses Jahr London, Edinburgh und zurück, also am Stück. Also das sind Dinge, die ich mir gerade mit dem Auto zutraue. Er macht das auf dem Fahrrad und er schwört auf eine vegane Ernährung und ich meine, das ist schon beeindruckend. Und diesen Menschen haben wir da und Ben wird eben auch über seine Erfahrungen von diesen Radtrips erzählen. Das wird sehr, sehr spannend, wenn man dann abends gemeinsam am Kamin sitzt und sich da austauscht. Dann haben wir noch eine andere Reise, wo wir einen sehr renommierten Journalisten da haben, der für sämtliche großen deutschen Tageszeitungen über die Tour de France seit 20 Jahren berichtet. Und auch das ist spannend, mal die ganzen Geschichten ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Wie funktioniert der Radsport denn in der Wirklichkeit? Da freue ich mich auf den Austausch und auf die Gespräche, die Kamingespräche am Abend.
Das hört sich sehr angenehm an, wenn man da nicht einfach auf seinem Zimmer sitzt und noch ein bisschen Fernsehen guckt, bis man wegdöst, sondern eben einfach zusammensitzen kann noch und interessante Sachen besprechen. Wie viel Erfahrung habt ihr schon? Du sagst, ihr habt die Erfahrung gemacht. Wie lange gibt es euch schon?
Also wir machen das jetzt in diesem Jahr, im dritten Jahr. Und von daher haben wir einfach die Erfahrung von 2 Jahren und wir sind eben immer noch ein bisschen am Ausprobieren. Also wie gesagt, dieses Jahr machen wir, wie schon erwähnt, eine Wanderreise dazu, weil wir das gemerkt haben, die Nachfrage war einfach da. Man ist in einer wunderschönen Landschaft, direkt vor dem Hotel gehen Wanderwege los und dann bietet sich das einfach an, das zu machen. Und mal sehen, was die Zukunft noch bringt, wo wir uns noch hinentwickeln. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil wir sehr offenes Feedback bekommen von den Gästen, die da sind und einmal gemeinsam eine Woche in den Alpen gefahren, schweißt er irgendwie zusammen. Also entstehen dann einfach auch Freundschaften, die über den Urlaub hinaus tragen. Und das ist etwas sehr Schönes und das ist eine Sache, die wir versuchen wollen beizubehalten, dass es auch nicht zu groß wird, dass es immer diese familiäre Atmosphäre hat. Und ich finde, davon lebt das Ganze sehr, sehr stark, dass man gemeinsam Rad fährt, gemeinsam abends isst, lacht, einen schönen Wein trinkt und den Tag ausklingen lässt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Deswegen der Aspekt Urlaub, das ist wichtig. Nicht nach dem Abendessen 2-mal durchatmen und ins Bett gehen und dass man am nächsten Tag ausgeschlafen ist, um noch eine höhere Leistung zu bringen. Darf man, kann man alles, aber eben auch der Aspekt Urlaub zu machen ist wichtig dabei.
Ihr lebt ja in Hamburg und habt ihr hauptsächlich deutsche Radfahrer im Visier, oder wer bucht euch, wer kommt zu euch?
Wir haben ein deutschsprachiges Publikum tatsächlich. Wir hatten auch viele Schweizer dabei. Österreicher interessieren sich auch, aber vor allem sind es im Moment noch Deutsche, ja.
Okay. Habt ihr für den Winter auch was geplant? Gibt es auch Fahrten dann im Winter? Ich kenne jetzt da, was macht der Radsportler dann im Winter, um zum Abschluss zu kommen, den wir ja jetzt haben, den Winter gerade? Ihr seid auf einer Messe, aber als Vigne Cycling oder so, was macht der Radsportler?
Also wir haben dieses Jahr das erste Mal einen Saisonabschluss geplant, weil es ist ja bekannt, wir haben ja national deutschlandweit einen neuen Feiertag bekommen in diesem Jahr, der 31. Oktober. Ist ja einmalig ein Feiertag, dann in Süddeutschland noch der 1. November dazu. Das heißt, man hat mit wenig Urlaubstagen noch mal eine Woche, Ende Oktober, Anfang November. Und da wollen wir einen Saisonabschluss machen an der Côte d'Azur, also basierend von Nizza aus. Und das ist dann wirklich die Kombination Radfahren in Kombination mit Weinproben, ne? Da, um einfach einen Saisonausklang dazu bekommen. Das war aber nicht die Frage, ich weiß sehr wohl. Wir sind leider in einer Region, oder Gott sei Dank in einer Region, die eben sehr hochalpin ist und in der Zeit von spätestens Mitte Oktober bis Anfang Mitte April einfach eine Wintersportregion ist. Das heißt, da kann man nicht Rennrad fahren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir mittelfristig ein Wintertrainingslager anbieten an der Côte d'Azur. Wir wollen die Frankreich-Affinität einfach erstmal noch ein bisschen beibehalten, damit wir nicht verwechselbar werden, dass wir einfach es macht jetzt wenig Sinn, wenn wir auch nach Mallorca gehen. Also da gibt es schon genügend tolle Angebote, da müssen wir uns nicht auch noch mit reinstürzen. Aber wie gesagt, wir sind ein junges Unternehmen, wir wollen jetzt erstmal uns fokussieren auf den Sommer und schauen, was dann passiert. Ansonsten fahren wir halt im Umfeld Hamburg, auch da haben wir einfach dann Freundeskreis, Bekanntenkreis, Fahrradverrückte, Enthusiasten, und wann immer es geht, fahren wir samstags draußen.
Okay, also alle anderen schnell noch Radpacken raus. Ich bin am Samstag hier auf der CMT gewesen, hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben, und ja, ich sag einfach Tschüss, vielen Dank.
Tschüss, ja, vielen Dank.
Tschüss und Dankeschön.